niemand, und da bin ich zu 1000% sicher, niemand hat von heute auf morgen alles zack und perfekt und kreativ und schön gemacht.
Viele Ideen, zu wenig Zeit. Du willst mehr Ergebnisse schaffen? Ich bin nicht schnell genug oder ich muss noch mehr machen. Es drängt dich, es lässt dir keine Ruhe. Nicht genug Freiraum, um das zu tun, was du wirklich willst. Viele Solo-Unternehmer erledigen sehr effizient die falschen Dinge. Mein Name ist Anke Lambrecht. Ich zeige Solo-Unternehmern, wie sie ein Business nach ihren Vorstellungen führen und dabei strategisch clever agieren. Willst du deine PS auf die Straße bringen? Ich bin an deiner Seite. Du hörst Focus Guide, der Podcast. Und hier hörst du die erste Staffel des Podcasts. Dein Business, deine Regeln. Wie du deine Freiheit als Solo-Unternehmer nutzt, um ein Business nach deinen Vorstellungen zu führen. Okay, ihr Lieben, heute habe ich einen spannenden Gast für euch dabei. Ich habe den Serge von Kreativ und Frei an Bord. Und ich freue mich total, dass er zugesagt hat. Mein Lieber, schön, dass du hier bist.
Hi, danke. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
Aber sehr gerne doch. Kreative Köpfe und vor allem Leute, die mal klar auf den Punkt sind und sagen, was sie denken und was sie erlebt haben. Mit denen unterhalte ich mich total gerne. Sag mal, Serge, wie ist das denn bei dir? Ich habe ein bisschen gelesen von dir, was dich so bewogen hat, kreativ und frei zu gründen. Kannst du das nochmal beschreiben? Was war so dein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, pass auf, ich brauche jetzt mein eigenes Business?
Puh, es hat schon länger angefangen. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, bin diplomierter Kommunikationsdesigner, aber das hat alles schon davor begonnen. Ich habe ganz, ganz weit ursprünglich noch 2003 mit Musik angefangen und irgendwann für mich angefangen, selber Albumcover zu gestalten und Webseite zu machen und also mich mit diesem kreativen Zeug, mit diesem Design zu beschäftigen. Und dann irgendwann 10 oder 11, warte, ich glaube 10 genau, das war jetzt im Mai, waren es 9 Jahre, habe ich das erste Mal für mich Fotografie entdeckt, von einem Kumpel eine Kamera kurz in der Hand gehalten und dann ging's los, Kreditkarte überzogen und ja, als Student, ja. Und da habe ich angefangen auch nebenher zu freelancen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht Design studiert, sondern Lehramt für Gymnasium, Mathematik, Russisch und Ethik. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich jede freie Minute fürs Design, für Fotografie nutze. Und irgendwann auch gemerkt, dass ich auch zu Klausuren gar nicht lerne, sondern fotografiere, gestalte. Und ja, dann habe ich mich einmal beworben, wurde abgelehnt, das zweite Mal beworben, wurde dann irgendwann angenommen an einer anderen Schule. Und so hat's, also zusammengefasst, so hat's angefangen. Dass ich dann sagte, okay, ich möchte das mein Leben lang machen, weil nicht nur als Hobby, sondern ich merke, ich vergesse die Zeit dabei, ich vergesse das Essen dabei, ich vergesse aufs Klo zu gehen dabei, alles Mögliche, weil es so Spaß macht im Vergleich zum anderen.
Genau. Okay, das heißt, du bist so diesen, du hast einfach Lehramtsstudium hast du dann abgebrochen, habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, nee, will ich nicht mehr, ich merke, mein Herz ist da und da will ich jetzt hin.
Genau. Ich habe mein Lehramtsstudium abgebrochen und es ging halt nicht so jetzt von heute auf morgen, sondern ich habe versucht, also da muss man eine Mappe erstellen und ich habe diese Mappe, an der Mappe habe ich sehr lange gearbeitet, irgendwie so, ich weiß nicht mehr, so 5 Monate, 4 Monate, sowas. Und das erste Mal wurde es abgelehnt. Und dann wurde mir aber als Alternativ Wirtschaftsingenieurwesen Bau angeboten, an derselben Schule, wo ich mich für Kommunikationsdesign beworben habe. Und ja, so doof wie ich zu dem Zeitpunkt war, habe ich auf Eltern gehört, auf alle und habe zugesagt.
Okay.
Und habe erstmal weiter an meiner neuen Mappe gearbeitet und Wirtschaftsingenieurwesen Bau nochmal ein Jahr studiert. Okay. Und mich parallel nochmal beworben und als ich dann an der anderen Schule angenommen wurde, habe ich gesagt, nee, fertig, ich will das nicht, ich will nur Design machen und habe dann in der Nähe von Konstanz angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren.
Also okay, du wusstest, was du wolltest und auch wenn über die Bande gespielt, aber sag ich jetzt mal so, bist dann in die Richtung. Sehr cool, du, bei mir geht es auch darum, und gerade in dieser Podcast-Staffel, dein Business, deine Regeln. Also es gibt ja die Solo-Unternehmer, Freiberufler, wie man sich jetzt auch immer nennt, ja, aber die Einzelunternehmer vielleicht, also ne, die ein Business führen, die eher...
Weißt du, wie man sich nennt?
So. Wie nennst du dich?
Company of One.
Ja, sehr cool. Ich kenne das Buch noch nicht.
Da gibt es ein cooles Buch von Paul Jarvis.
Das ist sehr cool. Ich habe von ihm einiges, habe mir den Newsletter geholt, irgendwer hat mir den mal empfohlen. Und ich finde das sehr cool.
Frank wahrscheinlich.
Wie er das auch darstellt und wie er mit Mythen aufräumt. Ja? Und das finde ich eben auch dieser Punkt, so dein Business, deine Regeln, dass man sich nicht als, ja, die meisten sind ja wie ein Angestellter noch nur mit vollem Risiko. Ja? Also so, sondern zu sagen, ey, genau. Ich mache mich nicht klein, obwohl ich eine Person besonders Business neu denken. Und mir ist aufgefallen, dass viele eben nicht in das Gestalten kommen. Dass sie sagen, ich muss Aufträge annehmen, wie sie kommen. Ich muss das machen, weil ich bin ja nur der kleine Einzelunternehmer oder Freelancer. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Wie dein Business, deine Regeln? Wie sieht dein kreativ und frei in deiner großen Vision aus? Was heißt für dich ideales Business?
Was ideales heißt oder was bei mir wirklich ist? Weil Ideale, die wir haben, treffen nicht immer mit der Realität überein. Es ist so, dass ich genauso wie die meisten immer wieder mal struggle und immer wieder mal zu Aufträgen, sagen wir so, annehmen muss, weil ich weiß, okay, Grundbedürfnisse müssen abgedeckt werden. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch meine Regeln. Ich wurde ein paar Mal schon gefragt von... wie soll man diese Häuser am besten ausdrücken, von den Puffs Fotos zu machen, das ist ein No-Go zum Beispiel. Solche Sachen, da gibt es einfach Grundregeln, Waffenindustrie, Tierhandel, da Quälerei, alles, da sage ich lieber nein. Da hungere ich lieber, aber ich arbeite nicht oder ich unterstütze nicht, was ich moralisch nicht vertreten kann.
Ja.
Und ich versuche auch das zu leben, was ich auch denke die ganze Zeit und mir ist dabei wichtig, dass ich sinnvolle Sachen mache. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder mal irgendwelche Facebook-Werbung, Gestaltungen oder noch irgendwas, aber das sind so Sachen, die Geld bringen, aber auch nicht wehtun. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, dass der Kunde, also was ein No-Go ist, wenn ein Kunde mich behandelt, als ob er mich eingekauft hätte und ich ihm dann gehöre. Das hört man sofort aus dem Ton heraus, wie der Kunde sich mit dir unterhält. Und es geht halt um gegenseitigen Respekt. Ich respektiere sein Business, er soll mein Business respektieren. Und wenn mir einer gleich mit dem ersten Satz in die Tür fällt und sagt, können wir Angebot machen oder noch irgendwas, schönen Tag noch. Das will ich nicht, weil bei dem Bäcker um die Ecke fragt man auch nicht, kriege ich diese Brötchen günstiger. Und deswegen finde ich respektlos, wenn man das macht. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, vor allem am Anfang, wenn man sein Business startet, dass man respektvoll behandelt wird und dass man sich das auch zur Regel macht, sofort. Ich will respektvoll behandelt werden. Das sollte so ein Belief sein. Im Kopf einfach festsitzen und sofort Nein sagen zu Kunden, die einen also respektlos behandeln.
Ja.
Auch wenn es weh tut und auch wenn man denkt, okay, hier entgeht mir ein bisschen Geld, egal. Wenn man sich einmal, zweimal darauf einlässt, wird es sich immer wieder wiederholen. So ein respektloser Kunde bringt weitere respektlose Kunden und da sitzt man dann tief drin und hat nur respektlose Kunden, hasst alles und dann ist halt Selbstständigkeit natürlich kein besseres Ergebnis, sondern Mist. Dann soll man lieber angestellt werden.
Du sagst ja was ganz Wichtiges, ne? Seinen Werten treu bleiben. Und ich finde, Respekt und Wertschätzung, das ist ein Mindestmaß. Ja, jetzt kann es ja Leute geben, die sagen, Mensch, hey, Rotlichtmilieu mache ich, ist mein Business, ist okay, ja, ist nicht dein Business. Das muss man für sich selber wissen, aber Respekt und Wertschätzung ist ein absolutes Mindestmaß und sich nicht klein machen zu lassen. Also ich kenne das von früher, als ich mit größeren Unternehmen noch oder für größere Unternehmen gearbeitet habe, als ich als Trainerin oder Coach rein bin, aber das wirklich, du bist ja der kleine Freelancer, was willst du denn? Und es ist genauso, wie du sagst, du ziehst davon noch mehr Leute an und du, ne, dein Mindset, du lässt dich klein machen. Ich bin ja nur der Kleine, ja, und die haben hier 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter. Wer bin ich denn schon? Das macht was mit dir im Kopf, ne? Das funktioniert nicht. Jetzt hast du gesagt, okay, es gibt auch Aufträge, die nimmt man mal an, weil Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein, ne? Sage ich auch immer so schön. Werte leben ist gut, eine Vision haben schon, aber den Vermieter interessiert es erstmal nicht, wenn wir sagen, pass auf, ich habe hier eine dicke Vision und ich bin auf meiner Mission unterwegs, hat das schön, ich auch, gib mir die Kohle, ja, so. Nichtsdestotrotz Wo ist dein Ideal? Also ich finde, über die Bande spielen ist in Ordnung. Ne? Es gibt immer mal wieder Phasen, wo man sagt, okay, wenn ich das mit meinen Werten und ethisch auch vertreten kann, nehme ich diesen Auftrag mal an, obwohl ich weiß, es ist jetzt nicht das Ideal. Wo willst du denn mal hin mit kreativ und frei, wenn alles ideal wäre?
Also ganz ideal wäre, dass ich 80% über Coaching und Online-Produkte verdiene, was ich jetzt schon bereits gestartet habe. Ich habe Kurse, ich habe YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Auf meiner Seite gibt es momentan mehr Gratis-Produkte, aber auch paar bezahlte. Ich würde gerne Leuten beibringen, wie man schöne Bilder macht, wie man schön mit dem Handy fotografieren kann und so weiter. Also davon, der Lehrer ist in mir immer noch nicht gestorben. Ich habe zwar abgebrochen, aber nicht, weil ich nicht unterrichten mag. Ich habe es liegt mir im Blut, meine ganze Family sind Lehrer. Ich möchte nur das unterrichten und 20% sollen dann im Idealfall Aufträge sein, die mir Spaß machen, die etwas Besonderes sind. Mit ganz, ganz coolen Kunden, die auch was Sinnvolles machen und etwas, sagen wir mal, unserer Gesellschaft beitragen. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin ich in so einem Netzwerk hier in Düsseldorf, das heißt It's for Kids. Und das sind Unternehmer, die einfach It's for Kids Stiftung unterstützen und wir bringen dann eigene Arbeit quasi da rein und ich bin jetzt frisch dazu beigetreten, um, sagen wir mal so, diese einfachen Aufträge über die Bande spielen, die auszugleichen, indem ich auch etwas einfach frei mache und einfach der Gesellschaft was zurückgebe.
Sehr schön, ja, sehr schön. Wer sind denn, ich bleibe jetzt mal in der Lehrersprache, wer wären denn deine Schüler, deine idealen Schüler, also deine idealen Kunden, wem bringst du bei, schöne Fotos zu machen, schöne Videos zu machen? Menschen wie mir?
Unter anderem, genau. Das sind entweder Solopreneure oder mittelständische Unternehmen, die, sagen wir mal so, nicht genug Geld oder Umsätze haben, um jedes Mal einen Fotografen für soziale Medien zu engagieren. Weil bei mir sind Teilaufträge, sind wirklich, was momentan boomt, ist dieses Content Creation für soziale Medien. Das heißt, ein Unternehmen engagiert mich, ich komme und einen Tag shooten wir oder drehen Videos für den ganzen Content für deren soziale Netzwerke. Ja. Und dann haben sie für einen Monat bzw. für zwei genug Content, um zu posten und müssen sich keine Gedanken mehr machen. So. Ja. Es können sich aber nicht alle leisten, jedes Mal mich zu engagieren, zu kommen, weil es ein Fotograf halt auch sein Geld will. Deswegen kann man dann auch buchen und quasi, dass ich dann entweder die im Marketingabteilung die Leute unterrichte oder bei Solopreneuren einfach 1:1 Coaching ist, dass ich dann zum Beispiel komplett von A bis Z diese mobile Fotografie erkläre, wie man am besten, was man bearbeitet, mit welchen Apps, wie man Content vorbereitet für Instagram oder so und dann das alles quasi schule und dann können sie es selber tun und eventuell immer wieder mal Rücksprache halten und kleine Justierungen vorführen.
Ja, das hört sich ja spannend an. Sag mal, ich bin ja immer so, also du weißt ja, ein Teil von mir ist dieses, okay, strategisch clever da draußen agieren mit dem eigenen Business und ich finde, es läuft ja nicht alles immer nach Plan. Ne? Wir haben schon gesagt, wir müssen manchmal über die Bande spielen und so weiter. Und aber um sich da immer wieder auf das Richtige zu fokussieren, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen, um sich nicht in die Brotaufträge, in den Brotaufträgen zu verlieren, finde ich, ist so eine ganz tiefe Motivation wichtig. Warum tust du, was du tust? Warum kreativ und frei? Warum die Welt da draußen oder den Solopreneuren, den Unternehmen zeigen, wie man coole Fotos und Videos macht? Warum?
Ja, zum einen, weil es einfach nur Spaß macht. Ich kann es nicht erklären, wieso. Es macht einfach Spaß. Ich war schon immer einer, der in den Apps rumgewühlt hat und so weiter. Ich habe mal irgendwann angeschaut, wie viel ich bei iTunes schon für die Apps ausgegeben habe und musste mit Schrecken feststellen, ich bin schlimmer als manche Raucher. Und das macht mir einfach Spaß und dieses Unterrichten, dieses Nützlichsein, ich glaube, das ist irgendwo natürlich Egoismus, weil ich fühle mich dabei super, wenn ich Menschen irgendwie sehe, dass die strahlen, dass die irgendwas erreicht haben, weil ich denen geholfen habe. Wenn man mir schreibt, wenn ich ein YouTube-Video gepostet habe mit irgendeiner Anleitung, wie man Bilder bearbeitet oder ich habe bei YouTube einen komplett Gratiskurs, wie man selbstständiger Fotograf wird. Also von A, Anmeldung bis Kundensuche, Portfolioaufbau und so weiter. Und wenn mir dann Leute schreiben, hey, super, hat mir geholfen, oder, das macht mich einfach glücklich. Und ich fühle mich halt dann so Teil der Gesellschaft. Nutzvolles Mitglied, sagen wir mal so. Und ich meine, als jemand mit Migrationshintergrund, was kann es Besseres geben, als sich zu integrieren und der Gesellschaft einfach zu danken, dass ich aufgenommen wurde? Also weiß ich nicht. Also für mich ist es einfach nur geil.
Ja.
Und das gefällt mir, das zu machen. Ja. Und vor allem bei diesen Sachen, ich entscheide, also mir gefällt nicht, wenn man mir sagt, ich muss um 8 Uhr morgens im Büro sein, ich muss länger arbeiten, kein Mensch muss müssen. Ne? Und ja. Deswegen, ich arbeite zwar viel mehr als Selbstständiger, es ist nicht so, dass man dann weniger arbeitet, aber ich entscheide, wann ich arbeite. Wenn ich mal am Montag sage, komplett sowas von keine Lust, ich sterbe fast, dann sage ich, okay, dann gibt es halt Samstag keinen freien Tag, sondern ich arbeite dann am Samstag, ich hol's nach. Und Diese Freiheit, diese Kontrolle über sich selbst, die macht einfach süchtig, glaube ich. Wenn man die einmal erlebt hat, dann, dann gibt es kein Zurück mehr.
Ja, ich glaube, das treibt die meisten die so sind wie wir, ne? Dieses selbstbestimmt sein und was zurückgeben. Also was man bei dir auch dadurch raushört, ist, da muss ein Sinn dahinter sein. Ne? So, Geld ist das eine, aber da muss ein Sinn dahinter sein. Und da sagst du, was ganz wichtig ist, ne? Sich selbst auch immer wieder zu motivieren, sich selber an den Hintern zu treten, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Spontan oder eher geplant? Was bist du für ein Typ? Wie organisierst du dich?
Boah, so spontan, so oft. Das ist heftig. Manchmal tut's weh sogar und denk mal so, du Blödian, du hättest das planen können. Ich bin so spontan, das ist der Wahnsinn. Also ich plane sehr gerne viel, aber es läuft nie nach Plan, weil ich spontan Sachen umwerfe, rumprobiere, experimentiere. Und da bin ich auch in letzter Zeit irgendwie voll offen geworden zu dieser Spontanität, weil die A mir am meisten Spaß macht, weil es halt so überraschend alles kommt und ich selber nie erwarte, was dabei rauskommt. Und B, einfach, es lässt einfach, wenn man Freiraum für diese Spontanität lässt, macht es einfach viel mehr Spaß.
Mhm. Macht ja auch einen guten Plan aus, oder? Also zu wissen, dass der nicht immer hundertprozentig aufgeht und gerade wenn man jetzt auch strategisch irgendwie unterwegs ist, zu wissen, es braucht genau diesen Freiraum. Also ich sage immer, ein guter Plan, der passt sich immer unserem Alltag an, der passt sich immer unserem Typ an, wie wir sind und der ist sowas von flexibel, dass wir eine spontane Idee, eine spontane Eingebung umsetzen können, dass der nicht so zu eng gestrickt ist, damit er uns die Luft zum Atmen nimmt, sag ich immer so. Ne?
Genau, du sagst das Richtige, weil wenn man sich einen zu perfekten Plan setzt, ist man am Ende nur enttäuscht, weil es läuft nie nach Plan. Deswegen braucht man diese kleine Freiräume, um justieren zu können, um anzupassen, damit man auch nicht diesen zu großen Erwartungen nicht gerecht wird und dann enttäuscht ist, sondern dass man sagt, okay, mein Plan ist heute, also jetzt sage ich mal einfach in meinem Beispiel, ein YouTube-Video aufzunehmen. Was das für Video wird, wie ich das aufnehme, überlasse ich einfach Schicksal, sage ich mal. Aber dass ich ein Video aufnehme, fertig. Und dann bin ich am Ende nicht enttäuscht, wenn es irgendein Video wird.
Ja, du sagst da was ganz Wichtiges. Für mich ist das immer, ich nenne das ja Struktur. Ne? So, jetzt gibt es ja Leute da draußen, aber Solo-Unternehmer, die bei dem Wort Struktur schon Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Aber genau das ist, wie du sagst. Ja? Ich nehme mir vor, heute ein Video zu produzieren oder einen Podcast aufzunehmen oder irgendwas auf Social Media zu posten, Artikel zu schreiben, was auch immer. Und ich kann sagen, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, das Video-Thema XY, merke aber spontan, nee, ist gerade ein anderes Thema dran, aber ich nehme trotzdem das Video auf. Ne? So diesen Inhalt dessen. Es ist wie, wir essen alle Frühstück, Mittag oder Abendbrot und was wir essen, das entscheiden wir spontan. So, aber das wir essen ist wichtig. Das finde ich ganz wichtig, das zu unterscheiden bei so einer Planung, weil ich finde, wenn es nur spontan ist, kann es eben auch dazu kommen, oder es kommt sehr wahrscheinlich dazu, dass wir unsere Ziele eben nicht erreichen, dass wir keine Ergebnisse haben, weil ne, gerade jetzt auch ne, Sichtbarkeit da draußen, keine Videos rauszubringen, kein Content rauszubringen, ist nicht förderlich. Wenn ich immer nur gucke, spontan, habe ich jetzt Lust oder nicht, dann kann man eben 6 Monate vorbei sein, ich habe nichts nach draußen gebracht.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Genau.
Also dieser Kontrollwahn, ich nenne das so Kontrollwahn, in meinem Hörbuch habe ich das so genannt, die Achtung, Kontrollwahn, in den viele verfallen, auch aus Angst, ich weiß nicht, aus Zweifeln, ja, dieses, also sie wollen alles perfekt machen. passiert nämlich genau das Gegenteil. Gerade wenn wir da draußen, und ich habe es bei dir auch öfter gelesen und du erzählst es ja auch oft, dieses, wir sollen da draußen authentisch sein. Ne? Wo wir uns zeigen, wie wir uns zeigen, dass wir authentisch sind, dass wir es nicht zu perfekt machen, weil wir dann gekünstelt wirken. Und ja, gerade aber beim eigenen Wachstum, ja, wenn wir erfolgreich sind und bestimmte Umsätze erreichen, verfallen viele wieder in Perfektionismus. Wie siehst du das? Wann ist Perfektionismus angebracht und wann bremst er uns eher, mit dem Business zu wachsen? Was ist deine Erfahrung?
Da bin ich auch sehr, sehr stark anfällig mit diesem Perfektionismus. Ich habe schon Videos rausgenommen, wo der Ton nicht übereinstimmt hat und wo man sich gedacht hat, so, komm, das wird kein Mensch auf der Welt merken, außer du. Ich habe das rausgenommen und das bremst ab. Das ist, wenn es zu pingelig wird, ist es natürlich sehr, also das ist mega schädlich fürs Business, wenn man dann anfängt zu sagen, ich muss unbedingt solche und solche Umsätze erzielen oder so, dann wird es schädlich. Aber gewissen Grad muss man schon haben, weil dann bringt man ja was Qualitatives. Das heißt, man muss dieses Balancieren und goldene Mitte finden und ich versuche da immer nach dem 80-20-Prinzip zu gehen. Wenn es zum 80% das Ziel erreicht, durch. Es ist durch. Wenn es immer noch 70 sind, dann sollte da Perfektionismus eingeschaltet werden und gesagt werden, okay, das musst du noch ein bisschen anpassen, ein bisschen verbessern, damit du diese 80 erreichst. 100 sind natürlich perfekt, sind aber nie. Und deswegen einfach nur nüchtern anschauen und sagen, erreicht es im Groben das Ziel? Wenn ja, was stört es? Also würde diese Kleinigkeit jemandem auffallen? Sagen wir mal beim Podcast zum Beispiel, bisschen zu leise geworden, ne? Bei der Produktion. Würde das jemandem auffallen? Müsste jemand hier brutal zuhören und würde immer noch nicht verstehen? Wenn ja, dann verbessern, natürlich, weil man will ja auch qualitativ etwas abliefern. Aber wenn es nur so eine Sache ist, wo man, ja, dann klickt man halt ein bisschen und macht ganz wenig lauter und schon funktioniert, raus damit. Dann sollte man sich nicht verfangen. Und das ist ein schwieriges Thema, weil viele Perfektionismus auch zum Faulenzen benutzen und sagen, ja, das schaffe ich so perfekt nicht, also mache ich das lieber nicht. Und ist gefährlich.
Da bin ich völlig bei dir und es braucht dieses Abwägen. Ne? So dieses, ich denke gerade immer, wenn wir in unserer Expertenrolle sind, ne, wie du es beschreibst mit deinem Video, das ist, da sind wir nerdig, da sehen wir genau, da könnte ich noch was drehen, da ist noch was, aber dient es meinem Ziel? Also merkt es der Kunde, merkt es der oder die Person, die es erreichen soll, ne, hat das für sie ein Qualitätseinbußen. Das finde ich auch sehr wichtig. Und 80-20 ist sehr gut. Reichen hier 80%, um zu meinem Ziel zu kommen? Oder die letzten 20%, die ich da noch versuche draufzulegen, ist das eher aus persönlichem Empfinden, ne? Weil ich dann glaube, das ist nicht gut genug da draußen, ne? Oder ich komme nicht weiter, da genau hinzugucken. Und ich sehe es auch so wie du, es gibt so eine Bewegung, ja, die sagt, nein, dieser Perfektionismus und der ist überhaupt nicht notwendig, ich mache alles locker, flockig und spontan. Meine Erfahrung ist aber eben auch, dass genau die Leute meistens früher oder später unzufrieden sind, weil sie merken, sie kommen überhaupt nicht dahin, wo sie eigentlich hinwollen. Ne? So, also immer dieses Abwägen, das finde ich total wichtig. Anders sein da draußen, ja, seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Stil zu finden, gerade ja auch für Kreative, ne, ist das ja auch ganz besonders wichtig, weil das sieht man ja nochmal ganz anders, die Ergebnisse, die man da draußen produziert, die man nach da draußen gibt. Ich sage ja immer so, eine clevere Strategie braucht Kreativität. Ja, sie braucht Kreativität, um immer wieder auf neue Ideen zu kommen, um sich neu zu erfinden, um immer wieder zu gucken, was kann ich da draußen anders machen, um seine Position zu halten oder weiter auszubauen. Wie lässt du dich dann inspirieren? Wo holst du dir aus welchen Quellen deine Ideen, deine Inspiration, um dich wieder neu zu erfinden oder deine tollen Ideen rauszuholen?
Ja, zunächst einmal muss man für sich selber einfach definieren, was Kreativität ist. Und meiner Meinung nach ist Kreativität eigentlich, wenn man das wissenschaftlich anschaut, einfach nur verschiedene Situationen anders zu probieren. Das heißt, man sollte die ganzen Hemmungen wegmachen und deswegen ist zum Beispiel beim Träumen passiert so oft, dass man Sachen sieht und dann aufwacht, denkt sich, fuck, das ist es. Weil in dem Moment, wenn man schläft, die Hemmungen und dieser soziale Druck und diese Normen und so weiter, alles weg ist und dein Hirn einfach nur probiert. Einfach Sachen zusammenstellt. Deswegen gibt es auch Träume, für die man sich schämt, aber das ist nichts anderes, als dass dein Hirn einfach nur Sachen probiert. Und das Gleiche gilt einfach für den Alltag, für den Business. Einfach mal verschiedene Sachen experimentieren. Niemand, und da bin ich zu 1000% sicher, niemand hat von heute auf morgen alles zack und perfekt und kreativ und schön gemacht und so weiter. Das ist meine, glaube ich, von der Seite, du gesagt hast, findest die schön, ist, glaube ich, 7. oder 8. Version der Webseite. Meine Videos, teilweise habe ich schon welche gelöscht, weil ich mittlerweile die so schrecklich finde, die ersten. Aber man lernt, das ist ein Prozess. Und diese Kreativität, das ist einfach rumexperimentieren, viel schauen, viel wissen. Kreativität hat einfach nur mit enormem Wissen zu tun, weil man dann auch verschiedene Sachen kennt und sie zusammensetzen kann. Das heißt, meiner Meinung nach ist Kreativität, kann man trainieren. Aber man muss halt viel, viel sich reinhängen, viel anschauen und offen sein auch für alles. Ich hatte früher das Problem, wenn mir etwas nicht gefallen hat, war es gleich doof und abgestoßen. Aber heute lasse ich mich einfach ein und schaue mal, okay, was kann ich daraus ziehen oder was kann ich daraus lernen? Und aha, aha, und irgendwo bleibt es im Kopf und irgendwann zum richtigen Zeitpunkt, zack, schaltet es und es verbindet und es entsteht irgendwas Neues. Es gibt da draußen nichts, was komplett neu ist. Es ist einfach nur auf andere Weise zusammengestellt. Und das heißt, man schaut sich verschiedene Sachen an und setzt sie auf eigene Art zusammen. Und das Gleiche passiert bei mir. Da schaue ich verschiedene andere Videografen an, verschiedene andere Fotografen an. Und irgendwo bleibt bei mir das hängen, dies hängen. Und zusammen ergeben sie dann mein Bild einfach oder mein Video. Und ich wette, man kann bei mir richtig klar nachverfolgen, oh, das hat er von da genommen, das hat er von da genommen. Wenn einer alles komplett das Gleiche schauen würde wie ich. Aber tut niemand. Und deswegen scheint es dann öfter so, wow, das ist mega kreativ. Aber eigentlich habe ich einfach zusammengesetzt aus dem, was mein Kopf so irgendwann verinnerlicht hat. Und das Gleiche passiert bei jedem anderen. Man setzt sich hin, schaut sich alles an und irgendwann setzt unser krasses Gehirn einfach alles zusammen, so wie es will.
Ja. Du hast etwas ganz Wunderbares gesagt. Also das früher dachte ich ja immer, ich bin überhaupt nicht kreativ, ne? Weil ich weiß gar nicht, wann das die erste Mal so, ich weiß auch schon, Ausbildung und Schule und sowas, ne? Da gab es ja Leute, die konnten, also kreativ war mal künstlerisch für mich, ja. Die konnten schön zeichnen oder weiß was ich, haben irgendwas Handwerkliches gemacht, so. Und ich dachte mir, ich bin überhaupt nicht kreativ. Was ich ja aber schon immer konnte, ist kombinieren. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, du bist doch super kreativ. Und ich dachte so, was, nimm ich immer, ne? Soll ich mal einen Stift in die Hand? Weißt du, wie das aussieht? Da passiert nichts, ja, so. Dann habe ich aber genau das verstanden, als ich mich auch mit Innovation beschäftigt habe. Das ist da draußen, genau wie du sagst, es gibt nichts Neues. Komplett Neues gibt es nichts mehr. Es ist jetzt alles auf diesem Planeten, was es soweit gibt. All das, was neu entsteht, ist eine Kombination aus dem, was schon da ist. Und das macht es aus. Und das finde ich total wichtig, auch für die Leute da draußen, die zuhören, die immer wieder sagen, ja, was soll ich denn komplett neu entwickeln? Nein. Wir müssen mit unserem Business nichts neu entwickeln.
Er findet das Rad nicht mehr neu. Es gibt schon.
Genau, richtig, richtig. Ja? Sondern anders machen. Und ich finde das wichtig, dieses, wie du sagst, das erstmal offen bleiben und es erstmal auf sich wirken lassen. Weil alles, was wir nicht kennen, ja, so ist der Mensch, so ist das Gehirn, das stößt es erstmal weg. Nee, ist fremd, will ich nicht. Ja? Aber genau diesen Punkt, erstmal wirken lassen, mal gucken, wann kann ich es gebrauchen. Ich mache es manchmal so. Ich schreibe es auf ein Post-it oder irgendwo hin und pinne es irgendwo hin, ne? Dass es nicht verloren geht, die Idee, weil ich im Moment noch nicht weiß, was soll ich damit anfangen. Aber irgendwann, wie du sagst, kommt der Moment, da macht das Gehirn Schnipp und sagt, ah, alles klar, da gehört das Puzzleteil rein. Ja? So. Ja. Das finde ich sehr cool. Heißt das denn auch, du hast gesagt, viel bei anderen schauen, du gehst auch raus, also jetzt nicht nur in der digitalen Welt bei anderen schauen, du lässt dich auch von draußen, von verschiedenen Orten oder Veranstaltungen inspirieren, auch so?
Ja, natürlich. Zum einen wollte ich noch kurz dazwischen schieben, wie vorhin. Man muss sich einfach das wie so ein Schwarm vorstellen, wenn du es in verschiedene Farben eintunkst und dann irgendwann ausdrückst.
Ja.
hängt es davon ab, wie stark du gedrückt hast, was raus ist und was drin bleibt. Und das ist dann komplett einzigartig, wie viel Farbe und was da für eine Farbe geblieben ist. Und ungefähr so ist es. Aber man muss dafür einen Schwamm nehmen und immer wieder in die Farbe eintunken, damit irgendwas bleibt. Und man kann sich nicht nur positiv inspirieren lassen, sondern auch negativ. Man geht da raus, schaut sich eine ganz, ganz schreckliche Menükarte an und weiß, so möchte ich niemals irgendwas in der Richtung haben. Und das ist dann auch wiederum quasi eine Rückwärtsinspiration. Ja. Man weiß, so werde ich auch nicht mehr gestalten oder so werde ich nicht auf meiner Seite haben. Das ist auch. Und man soll diese Negativbeispiele wie Negativmenschen nicht sofort so Panik schieben und abstoßen, sondern sagen, okay, das gefällt mir absolut nicht. Das will ich niemals in meinem Business haben. Das will ich niemals in meiner Beziehung haben und so weiter und so fort. Und das ist quasi auch eine Art Inspiration, wenn man da rausgeht, einfach sich. Wir laufen ja blind durch die Gegend und schauen gar nicht. Passiert mir auch ständig. Deswegen versuche ich auch jetzt mittlerweile ohne Kopfhörer durch die Stadt zu laufen, mal die Sounds zu hören, mal die Leute anzuschauen, was die machen. Weil dann nimmst du so Sachen wahr, die jetzt momentan vielleicht in dem Moment einfach sinnlos vorkommen und dann aber zum richtigen Zeitpunkt wirklich und da sind. Und dann weißt du, okay, wenn du dann irgendwas gestaltest und merkst, okay, es geht in die Richtung, die ich absolut nicht mag, das war schon mal ein Zeichen, das heißt, du hast dich irgendwo inspirieren lassen, negativ, dann gehst du weiter, probierst rum und stellst aus 4 verschiedenen Sachen dein Bild zusammen und denkst dir, genau das möchte ich so und das sieht cool aus.
Finde ich total super. Ich sage bei vielen auch immer, auch wenn es jetzt um Ziele geht oder etwas, das ist die gleiche Strategie. Viele sitzen da und hocken da, oh Gott, was will ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt anders? Das kann so viel Druck erzeugen. Ich finde, es kann auch total sinnvoll und zielführend sein, erstmal zu sagen, was will ich denn nicht? Mhm. Ja, was will ich denn auf gar keinen Fall haben? Das heißt, man nimmt dieses Blatt voller Tausenden von Möglichkeiten, nimmt ein Radiergummi und radiert alles raus, was man erstmal nicht will. Ja, so kann man es auch auf den Kern, aufs Wesentliche reduzieren. So,
the one thing.
Genauso sieht es aus. Sag mal, immer dann, wenn wir was anders machen, dann werden wir ja immer sichtbarer. Also sichtbarer meine ich jetzt nicht jetzt im Sinne von Online-Marketing, wow, wir haben jetzt hier eine Pole-Position, sondern wir stoßen aus der Masse hervor, wir stechen aus der Masse hervor, wenn wir was anders machen. Und das heißt auch, dass Zweifel vorprogrammiert sein können. Ist das denn richtig, was ich hier tue? Es gibt ja nichts und niemanden, an dem wir uns orientieren können, weil wenn wir was anders machen, gibt es keine Kopien. Punkt. Hast du Zweifel? Und wenn ja, was machst du damit? Wie gehst du damit
ständig um? Ständig hat man Zweifel. Klar, natürlich, das ist ja normal, das ist menschlich, dass man alles hinterfragt. Und wenn wir das nicht machen würden, wären wir ja wahrscheinlich diese selbstsichere, bis zum geht nicht mal, fast schon arrogante, ich kann's und ich zweifle es nicht an. Das heißt, Zweifel sind sehr, sehr gut, um diesen Prozess einfach weiter anzutreiben. Ich zweifle jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe, ob es gut genug ist, ob ich nächstes Mal nicht das und das verbessern sollte. Ob das auch die Leute verstehen werden und genauso wie beim Auftrag, war ich jetzt schnell genug, war ich effektiv genug, habe ich genug abgerechnet und so weiter und so. Diese Zweifel, das sind einfach nur ganz normale menschliche Fragen, die einen quasi immer wieder zum Nachdenken bringen. Und ohne diese Zweifel, ich meine, natürlich gibt es Menschen wahrscheinlich, die total verzweifeln, das ist auch schlimm, aber dieses Zweifeln ist einfach nur für mich hinterfragen. War das jetzt richtig? Reflektieren, sagen wir mal so, ist wie Meditation. War das richtig? Und wenn du das dann gemacht hast und anpasst und sagst, okay, 80% waren super, die 20, da könnte ich was verbessern, dann macht man das und bewegt sich Step by Step und so verbessert man sich. Also es ist nicht nur in der Kreativbranche, sondern überall. Diese Zweifeln sind immer super, wenn man sie gesund aufnimmt und nicht sofort an der Persönlichkeit, sage ich mal so, zweifelt, bin ich überhaupt ein guter Mensch oder so, sondern einfach nur, okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Gibt es da Verbesserungspotenzial? Wenn nicht, cool. Wenn ja, wie? Und so weiter. Also Zweifel sind wichtig.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Ich finde es auch wichtig, es zu betonen, dass das völlig normal ist, dass jeder von uns die hat und dass die auch in Ordnung sind, wie du sagst, ne, du hast es schön relativiert, so dieses Zweifel ist ein Werkzeug, um das, was man tut, zu reflektieren, und zwar gesund zu reflektieren. Ne?
Genau.
Dieser andere Teil ist für mich, das wäre für mich gnadenlose Selbstüberschätzung, wenn ich keine Zweifel hätte oder wenn jemand überhaupt keine Zweifel hat, ne, dann ist dieses, der reflektiert nicht, der hält ja alles für richtig und super, was er macht und übergeht dann vielleicht andere Menschen, Grenzen, was auch immer, ja, egal wie. Mhm. Aber der kommt nicht mehr in diese Reflexion rein, deswegen finde ich das ganz wichtig. Gab es einen Moment, wo du schon mal, man sagt das ja in Norddeutschland so, ne, wo dir der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen ist, also Angst oder Unbehagen, wie man das auch immer nennen möchte, also wo du sagst, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich bringen? Oder eine Situation, wo du sagst, da muss ich jetzt mal kurz tief durchatmen.
Ja, ich hatte gerade dieses Jahr das, ich habe ja meine Vollzeit-Selbstständigkeit, davor war es immer Freelance-mäßig nebenher, und 2018 im März habe ich ja Vollzeit komplett angefangen. Und ich habe dann mit einer Agentur gearbeitet und irgendwie, was die meisten Kreativen falsch machen, fand ich gut, dass ich mit einer die ganzen Aufträge von der Agentur komme. Und ca. 80% waren der Aufträge von dieser Agentur, und dann hatte ich noch zwei Kunden dazu und ich gab mich damit zufrieden. Ich habe diesen Prozess nicht angezweifelt, sagen wir mal so, ja. Ist es richtig, ja, was ich hier mache, sondern ich habe mich zufrieden gegeben, dachte, yo, ich muss keine Kunden suchen, alles super. Anfang des Jahres hat die Agentur sich entschieden, anders auszurichten, andere Dienstleistungen anzubieten. Plötzlich war ich weg vom Fenster, und das Coolste ist, wenn Shit kommt, dann alles auf einmal, die anderen beiden haben Insolvenz angemeldet. Und ich saß plötzlich da, Anfang des Jahres, komplett ohne Kunden.
Ja.
Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Ersparnisse da, die ich komplett verbraucht habe. Und dann hatte ich einen heftigen Monat, sagen wir mal, ja, das war Februar. Ich hatte so einen Tief schon lange nicht mehr. Ich glaube, 2008 war das noch vor Studienbeginn. So einen Tief, auch persönlichen, wo ich dann alles angezweifelt habe. Ist das richtig? Bin ich überhaupt gut genug, um Geschäfte zu führen? Ich war doch so doof, alles in einen Korb zu legen, und zu naiv. Lieber gehe ich in eine Agentur, weil dann kann ich einfach nur kreativ sein, ohne unternehmerischen, bla bla bla. Und das war heftig, das war fast ein Monat. Dann habe ich halt mir selber einen Arschtritt verpasst und einfach weitergemacht, angefangen, andere zu suchen. Und jetzt eröffnen sich Möglichkeiten, die mir, glaube ich, mit der anderen Agentur nie im Leben passieren würde, wo ich jetzt so froh drüber bin. Und aber das gab diesen Moment, diesen Monat, Februar 2019, wo ich wirklich kurz davor war, dachte, okay, wenn ich bis meine Ersparnisse aufgebraucht sind, wenn ich bis dahin keinen Kunden finde, mache ich zu. Das waren wirklich so Überlegungen, und YouTube habe ich trotzdem weitergemacht, weil es einfach nur Bock macht, aber eine persönliche Krise quasi als Unternehmer hatte ich, und dann haben sich aber Leute gemeldet, auch Ex-Kunden von dieser Agentur, weil sie ja diese Dienstleistung nicht angeboten haben, sie hatten mich in Erinnerung und so weiter, und so habe ich die Bestätigung irgendwo bekommen und mich zusammengerafft, und jetzt einfach nur mega froh drüber, dass es passiert ist. Weil es ist wie bei den meisten weisen Kindern, wenn sie adoptiert werden, haben sie trotzdem nie das Gefühl, sie wurden auserwählt, sondern sie haben immer das Gefühl, sie wurden abgestoßen. Und das hatte ich auch die ganze Zeit, dass ich quasi vom Schicksal runtergehauen wurde, anstatt zu denken, hey, du wurdest gerade gerettet, weil du dich so tief verfahren hast. Du musst jetzt mal kurz durchatmen, und dann geht es dir andersrum, geht es dir noch besser.
Ja, das ist diese berühmte zweite Seite, ne? Also da gab es ein Ding, also das war eine große Chance eigentlich, wie wir jetzt sagen wollen, ob es jetzt das Schicksal war, was auch immer, was dich vor Schlimmerem bewahrt hat, ne? Was würdest du jetzt sagen für alle Unternehmer, Solo-Unternehmer da draußen? Was ist das große Learning aus diesem Tiefschlag, aus diesem Tiefpunkt?
niemals von einem Kunden abhängen. Das ist ganz sicher. Ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt eine andere ganz, ganz coole Agentur gefunden, aber ich habe 2 Aufträge bereits abgesagt, weil ich gemerkt habe, so okay, ich glaube, die werden bald zu einem Kunden. Und ich habe dann die Aufträge abgelehnt, um mir Zeit zu nehmen, andere Kunden zu suchen einfach. Auch wenn es momentan immer noch ein bisschen schmerzt, diesem Geld Nein zu sagen, habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr wiederholen, weil das ist dann kein Fehler, aus dem man gelernt hat, sondern eine Wahl.
Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also ich hatte das, ich bin ja seit 2007 selbstständig, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, und 2010, 2011 bin ich in die Vollselbstständigkeit gegangen. Und am Anfang glauben wir ja, das ist, dann haben wir nur dieses Geld, diesen Umsatz im Kopf, ne? Das heißt, im Tagesgeschäft genug Leute bedienen, beziehungsweise immer genug Kohle zu haben, das ist super, das fühlt sich jetzt mal toll an, ist aber kein unternehmerisches Dasein. Das ist Wahnsinn. Diese Abhängigkeit zu schaffen. Und für diese strategische Arbeit, für dieses andere Kunden suchen, sich weiterzuentwickeln, brauchen wir immer Zeit. In dieser Zeit können wir erstmal keinen Umsatz machen. Aber diesen Freiraum zu schaffen, der ist so wichtig, weil das andere uns wirklich das Genick brechen kann. Diese Abhängigkeit von einem Kunden oder auch zu sehr im Tagesgeschäft verwurzelt. Es können ja auch mehrere Kunden sein, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr, strategisch zu arbeiten, zu gucken, wo steuere ich denn das Schiff, also mein Business gerade hin?
Ganz
ist
genau.
Es noch in der richtigen Richtung? Das sehen wir nicht, wenn wir die ganze Zeit nur in Aufträge verhaftet sind. Ja, das finde ich ganz wichtig. Also gut, dass du da raus bist emotional, ja, aber auch gut, dass es, also gut, du weißt, wie ich es meine, ne, dass es passiert ist, damit du gemerkt hast,
das,
was ich hier mache,
ist das Beste, was mir passieren konnte. Nur nach einem Jahr und vor allem zu dem Zeitpunkt, wo ich noch zum Glück genug Ersparnisse hatte, um diese Krise zu überwinden. Es könnte auch ganz anders laufen und zu einem richtig miesen Zeitpunkt passieren und dann, ja, dann würde es komplett Genick brechen. Und hier war es nur so, als ob ich neben der Tür vorbeigelaufen bin, in die Wand kurz mit dem Gesicht und dann so, okay, ist zwar ein bisschen schmerzhaft, aber da ist die größere Tür, bessere Chancen.
Ja, wunderbar, dass sich auch gleich so viele Türen öffnen, ne? Das zeigt es wunderschön. Sag mal, woher nimmst du denn Mut? Also ich sage immer, Mutausbrüche müssen wir mal bekommen. Dieses, du hast vorhin auch gesagt, du sammelst dich dann. Hast du da Mentoren, hast du Masterminds, wie machst du das, wo du sagst so, boah, da hole ich meinen Mut raus, oder machst du das ganz, kommt das aus dir selbst? Wie kriegst du einen Mutausbruch?
Also zum einen gehöre ich zu den Menschen, die sehr, sehr viele Eigengespräche im Kopf führen und viel mich mit mir selber unterhalte. Ich habe auch in diesem Monat, in diesem Krisenmonat sehr wenig geschlafen, weil ich ständig aufgewacht bin und irgendwelche Gedanken hatte. Aber alleine, glaube ich, hilft es da nicht rauszukommen. Da braucht man immer jemanden von der Seite. Und zum einen habe ich da meine Frau, sie ist auch mein bester Kumpel, mit dem wir über alles reden können. Und da haben wir uns unterhalten, sie hat mir auch Mut gemacht und sie verdient zum Glück genug, dass wir unsere Grundbedürfnisse abdecken können. Zwar nicht zu 100%, aber trotzdem so, dass ich dann nicht diese komplette Panik hatte, oh Gott, ich werde morgen nichts auf dem Tisch haben. Sie hat mir sehr viel geholfen und ich mache auch in am Bodensee in Konstanz mache ich NLP, neurolinguistische Programmierung Kurs, und ich bin jetzt jetzt findet dieses Wochenende mein 4. Kurs statt, und das ist auch, die sind sehr buddhistisch angehaucht, wo man diese Ziele setzt, Werte setzt, wo man sich selber im Klaren wird, was ist für mich wichtig, wohin will ich überhaupt steuern, weil das ist meistens ja das Problem, dass man einfach fährt, ohne im Navi eingegeben zu haben, wohin man möchte, und dann fährt man durch die Gegend und irgendwann merkt man so, fuck, ich fahre um den Block rum. Und ich muss ja eigentlich nicht mal auf die Autobahn, sondern mir reicht die Schnellstraße, um zum Ziel zu kommen. Und da wurde mir auch unter anderem geholfen, plus ich habe mit anderen Kreativen mich unterhalten, wie es denen geht. Und das Coolste ist, jedem ging es mal so beschissen, dass die zumachen wollten. Und das macht Mut, weil man dann versteht, ey, ich bin nicht alleine. Und wenn ich jetzt aufgebe, bin ich einer der größten Loser, weil alle haben es geschafft. Wieso sollte ich es nicht packen?
Ja.
Und das sind so mehrere Sachen, die dann geholfen haben, quasi.
Ja. Danke, dass du das auch so offen erzählst. Also ich musste lernen, über diese Dinge auch zu sprechen. Bin grundsätzlich auch ein Typ, ich mache das eher mit mir aus, so, also ich musste das darüber auch lernen. Als ich meine erste Mastermind-Gruppe hatte, hatte ich wieder mal so einen Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich den Laden zu. Ich kann nicht mehr, ich mache ihn zu, um mich rum, alles Leute, die überhaupt nicht selbstständig waren und nur gedacht haben, ja, such dir doch was Richtiges, ne? Such dir doch eine Anstellung. Und wenn ich mal auf Netzwerkveranstaltungen war, dann haben da Leute nur erzählt, wie erfolgreich sie sind und was sie denn hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, 6, 7, 10-stellig, ich weiß nicht was, ja. Und ich habe gedacht, mein Gott, bin ich ein Verlierer, ja. Ich kriege hier gar nichts hin. Bis du auf Menschen triffst, die ehrlich reden.
Und sie auch in deiner Arena stehen.
So sieht es aus. So sieht es aus, wie du sagst, ne? In der eigenen Arena mitstehen, nicht schon 12 Meilen weiter sind, weil dann ist es ein ganz anderer Status. Also auch mit wem vergleicht man sich dann? Ne? Also jemand, der gerade angefangen hat mit dem Business und jemand, der vielleicht 20 Jahre schon dabei ist, ist ein ganz anderer Status. Es ist Äpfel und Birne. Ne? So. Und das auch zuzulassen, darüber zu sprechen und zu merken, wir sind damit nicht alleine. Das ist auch immer wieder das, was ich ganz, also wie ist die Vokabel dafür? Was auch mal eine Motivation von mir ist, ne, zu sagen, auch mit den Mastermind-Gruppen zu sagen, hol dir Leute, mit denen du drüber sprichst, ja, mit, wo es offen ist, dann merkst du, es ist, vieles ist von dem, was wir so denken, ist nur eine Kopfgeburt, ja, so. Mhm. Und das zu lösen, das finde ich ganz wichtig, um sich da Mut zu machen, einfach auch. Jetzt haben wir ja an dieser Stelle auch dieses Thema Ballast loswerden, also sich von allem befreien, was einem nicht gut tut, was einen vielleicht bremst, um den Fokus immer wieder auf das Wesentliche zu legen. Wie machst du das? Also reflektieren, hast du schon gesagt, ne? Zweifeln ist gut, um auszusortieren, okay, was kann ich noch anders machen? Wovon befreist du dich vielleicht regelmäßig oder wovon hast du dich die letzten 6 Monate konkret befreit, damit es leichter ist, freier ist? Was ist das bei dir?
Auf jeden Fall negative Menschen. Weg damit. Egal, wie es wehtut, auch wenn es Verwandte sind. Menschen, die nicht mit dir in der gleichen Arena stehen, sondern nur auf den Sitzplätzen sind und dann Tipps geben, wie diese Fußballfans, die niemals Fußball gespielt haben und überhaupt keine Ahnung haben, aber Besserwisser sind, von solchen Menschen sich sofort befreien. Schauen, wen man überhaupt zulässt zu kritisieren, um Tipps zu geben.
Ja.
Das heißt, wenn du mir anfängst, zum Beispiel jetzt Tipps zu geben, wie ich Videos schneiden soll, würde ich lächeln, sagen Danke und schönen Tag, Anke. Genau. Wenn du mir aber sagen würdest, wie du, wie ich als Solopreneur manche Sachen mit Kunden machen würde, würde ich sofort zuhören, weil ich weiß, du stehst, was das betrifft, in derselben Arena. Du sitzt nicht auf den billigen Plätzen da oben und gibst mir nur Tipps, weil du erlebst es auch täglich mit Kunden selber und so weiter. Das heißt, von diesen Menschen sofort Abstand halten und um Business zu schützen und zu sagen, okay, die werden mich in die Irre führen, die werden mir raten, in die Anstellung zu gehen und so weiter, weil das ist deren Welt, das ist meine Welt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache sind die negativen Glaubenssätze. Das einfach rauskicken. Einfach mal sich selber bewusst und ohne sich zu schämen, weil das tun wir auch meistens, klar zu sagen, an was glaube ich. Ich habe sehr lange dran gedacht, als einer, der im kommunistischen Land geboren wurde in Russland. Und bei mir saß ganz, ganz tief, Geld ist böse, Geld ist dreckig und Geld ist schlecht. Aber als Unternehmer verlierst du, wenn du nicht an Geld denkst. Ja. Und das ist mir auch bewusst geworden. Ich versuche und ich kämpfe immer noch damit, das raus aus meinem Kopf zu entmüllen quasi und zu sagen, nein, Geld ist nicht böse, Geld macht nur böse, böse Menschen. Und gute Menschen können Gutes mit dem Geld erreichen. Und ich kann damit mir mehr leisten, ich kann mehr, sagen wir mal, auch Gratis-Sachen machen. Wenn ich gutes Geld mit meinen Kunden verdiene, kann ich bei YouTube mehr Gratis-Sachen machen, also kann ich nutzvoller sein. Das in dem Zusammenhang ist Geld was Geiles, weil das ermöglicht mir, was Gutes zu machen. Ich kann für diese Stiftung It's for Kids was machen, wenn ich genug woanders verdiene. Und diese bösen Glaubenssätze, die sollte man auch komplett alle rauswerfen, sich einfach nur aufschreiben und sagen, okay, Was bremst mich ab? Welche Sachen bremsen mich ab? Ich schaffe das nicht. Boah, was ist das für ein Glaubenssatz? Ich schaffe das nicht. Alle haben es geschafft. Mach das einfach. Dass man auch diese Sachen nicht mehr in den Mund nimmt quasi und niemals sich wiederholt. Weil ich bin zu dumm für sowas. Das ist einer der dümmsten Glaubenssätze, weil keiner ist zu dumm. Man ist vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht qualifiziert, aber jeder kann es lernen. Und da sind so Sachen, die ich dann entmülle. Und beim Business ist es so, dass ich mir bei der Positionierung bei allem, wo ich mir gesagt habe, okay, was sind die Sachen, die mir A, Geld bringen, B, super Spaß machen und C, wenn ich die alleine lasse, die würden immer noch funktionieren und all die anderen Punkte immer noch erfüllen. Und weil ich war am Anfang komplett wie so ein Allrounder positioniert, habe ich mich als Designer für Webseiten, für alles Mögliche. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, ich entwickle mich in den einzelnen Sachen nicht weiter, weil ich zu viele auf einmal mache. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, mit Video und Foto kann ich zum einen haben diese Sachen quasi fast 60% meiner Einnahmen generiert, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich diese Sachen auch noch weiterentwickle, habe ich die Möglichkeit, noch weiter zu gehen. Also Ballast abwerfen und auch, weil ich habe, glaube ich, einen Auftrag über 3.000 Euro abgelehnt, Webseite zu machen, weil ich gesagt habe, ich biete sie nicht mehr an, fertig aus, um weiterzugehen. Das heißt, einfach sich fokussieren auf ein, zwei Dinge und den Rest immer wieder abwerfen und Nein sagen.
Ja, wunderbar, wunderbar. Also ich denke auch gerade grundsätzlich bei uns Solo-Unternehmen, Solopreneuren ist es noch wichtiger, weil unsere Persönlichkeit mit unserem Business sehr nah beieinander ist. Ne? Mhm. Diese persönlichen Glaubenssätze und dieses Überprüfen, wie du es gesagt hast. Und das hört auch nicht auf. Ja, das hört nicht auf. Also ich mache das regelmäßig, jetzt mal abgesehen davon, wenn ich da meine Strategie, also ich nenne das bei mir, ich habe Strategietreffen mit mir, ja, Strategieplanungen jährlich, halbjährlich, im Quartal und so weiter. Ich prüfe ja immer wieder auch diese Positionierung, diese Entwicklung. Am Anfang glauben wir, okay, das ist toll, man muss sich da erstmal finden, ne? Und irgendwann merkt man, okay, das Angebot passt nicht mehr zu mir, das Produkt passt nicht mehr oder ich habe einfach keine Lust mehr drauf, wenn man das Jahrzehnte gemacht hat. Aus welchem Grund auch immer. Ja, also ich schmeiß durchaus auch Sachen über Bord, die mir noch Geld bringen, aber es macht halt, der zweite Faktor, keinen Spaß mehr. Ja, es passt nicht mehr zu mir, das loszulassen. Und dabei hast du einen ganz wichtigen Punkt auch vorhin gesagt, dafür ist Voraussetzung, dass ich weiß, was ich will. Mhm. Weiß, welche Vision habe ich mit meinem Business, also wo möchte ich hin, welche Ziele habe ich und auch, was soll dieses Business in meinem eigenen Leben bewirken? Mhm. Ja, und das ist ganz wichtig, damit ich immer wieder die falschen Sachen weglassen kann, die mich nicht weiterbringen und mich auf diese richtigen Sachen fokussieren kann. Also ja, wunderbar.
Es gibt da einen ganz coolen Trick, den habe ich auch bei NLP gelernt, wie man seine Werte aufstellen kann. Zum Beispiel, man schreibt sich einfach auf, die Liste, 10 Stück, das ist für mich wichtig. Und dann geht man hin und vergleicht. Bei mir war zum Beispiel Freiheit auf Punkt 1, ist auch da geblieben. Und dann vergleicht man mit dem Punkt 2 und sagt, also zum Beispiel ist Punkt 2 viel Geld, ne? Wenn man sich das aufschreibt als Wert. Und dann sag mal, wenn ich genug Freiheit habe, aber nicht so viel Geld, ist es okay? Oder viel Geld, aber keine Freiheit? Und wenn das nicht passt, tauscht man die und vergleicht die nächsten Punkte. Und so, das dauert fast eine Stunde, aber so stellt man für sich die wichtigsten Werte auf und nach diesem Prinzip kann man dann einfach auch das gesamte Business aufbauen. Und wenn es bei einem ist, wie zum Beispiel bei mir, Freiheit, was Sinnvolles tun, Geld verdienen, wenn das, also nur Business, ne? Wir reden jetzt nicht vom Privaten, wenn diese drei Sachen dann vorne stehen, dann orientiert man sich auch im Business ganz anders. Und sagt, okay, also ist quasi wie so eine To-Do-Liste, wenn ein neuer Auftrag reinkommt und dann schaut man, okay, habe ich bei diesem Auftrag genug Freiheit? Check. Tue ich was Sinnvolles? Check. Verdiene ich Geld? Check. Wenn alle drei Sachen nicht stimmen, weg damit. Wenn zwei Sachen stimmen von drei, dann ist einem selber überlassen, was er dann sagt, ja oder nein.
Genau, das ist dieses Echtsein, dieses Authentischsein. Ne? Die Werte sind wie so ein Kompass, die leiten uns. Und du hast das so wunderbar gesagt. Das ist ein super Tipp, diese Beschreibung, diese Checkliste zu machen. Ja? Man kann das auch gedanklich machen, man muss es ja nicht so formal machen, aber wenn man frisch damit anfängt, ne, das an den Werten auszuloten. Und das ist ganz wichtig. Und für die zuhören und sagen, Werte, was für ein Wert, ich habe keine Ahnung. Ich verlinke hier drunter nochmal was, auch so eine Übung. Und dann kann man das auch mit dem Vergleich machen, was du sagst. Weil im Moment, wo ich gar kein Geld habe, dann würde jeder wahrscheinlich sagen, okay, ich nehme erstmal das, was mir Geld bringt. Ja? Mhm. Aber mittelfristig fühle ich mich damit wohl. Ja, es gibt ja die Typen, Typen klischeemäßig, mehr Zeit oder mehr Geld. Bei dir springt es einem entgegen. Mehr Zeit, also Freiheit. Ne? Ist das deine höhere Motivation? Solange, ja, es sei denn, ist es gerade überhaupt nichts im Pott, dann ist mehr Geld erstmal oben. Aber das heißt nicht, dass dir Freiheit nicht wichtig ist.
Na? Und das heißt auch nicht, dass der Wert irgendwie verloren geht, sondern man justiert jedes Mal, je nach Situation. Die sind ja nicht mehr fix und fertig und die werden sich niemals verändern. Die können sich wöchentlich verändern. Und das sollte man auch reflektieren, anschauen, anpassen und nicht sich sagen, okay, wir haben jetzt 2019, ich habe 2010 diese Werte aufgestellt, ich darf sie nicht mehr verändern. Was für Quatsch. Wenn sich einer nicht verändert, dann ist er irgendwo stecken geblieben und wir Menschen verändern uns ständig. Und wenn für einen mal zeitlang Geld das Allerwichtigste ist, dann ist es halt so. Ich meine, ich bin da nicht so der Fan, aber ich verstehe auch, weil bei mir zeitlang wirklich nur Geld, auch in dieser Krisenphase, da war Geld vorne, weil ich wusste, okay, ich muss das jetzt verdienen. Auch wenn es mich ein bisschen Freiheit und was Sinnvolles kostet, ist egal, ich muss jetzt Geld verdienen, weil ich habe Fixkosten, ich habe meine Versicherung zu zahlen und so weiter. Das heißt, anzupassen ist super. Man sollte halt nicht auf Dauer nur sich hinsetzen und Werte aufstellen und nie mehr anpassen. Das ist viel schlimmer, als die Werte zu vertauschen jedes Mal.
Und ich denke auch, wenn man seine grundlegenden Werte hat, die werden sich nicht so schnell verändern. Aber es kann mal was anderes gerade an Bedeutung gewinnen. Weil ich kann sagen, Freiheit schön, aber wenn ich dafür hungern muss, dann nützt mir die Freiheit auch nichts. Ne? Dann ist das Geld wichtig.
Mit dem leeren Magen genauso, wie du sagst. Auch nicht.
Ja. Ne? Genau, eben. Und das eben immer wieder bewusst zu haben. Und die Werte sind ja nicht nur für uns persönlich, sondern eben auch für die eigene Strategie und vor allem, wie du es vorhin auch gesagt hast, für die Positionierung da draußen sind die wichtig. Mhm. Was für eine Marke wollen wir denn sein? Was für eine Marke soll unser Unternehmen sein? Und dahinter stecken Werte. Ja, und sich das mal klar zu machen. Also schön, wie du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch immer wieder, um zu gucken, wie gestalte ich mein Business nach meinen eigenen Regeln, nach meinen eigenen Vorstellungen und vor allem, was lasse ich an Ballast weg? Abschließende Frage. Rückblickend, bis jetzt aus deiner Erfahrung, gibt es für dich persönlich, ich nutze mal dieses Buzzword, wo du sagst, okay, das ist der eine Erfolgsfaktor, das ist die eine Sache, da kannst du dich drauf verlassen und das würdest du auch den Leuten, die zuhören, sagen, okay, wenn du das nimmst, dann findest du immer wieder deinen Weg.
Ich glaube, das hat weniger mit Business zu tun, sondern mentale und körperliche, also physische Gesundheit. Mhm. Ich habe 2018 so viel gearbeitet, dass ich Ende 2018, bevor bei mir diese Trennung von der Agentur kam, fast einen Burnout hatte. Also ich wollte gar nichts mehr tun. Ich bin morgens aufgewacht und mit diesem Gefühl, ich hasse alles, es macht keinen Spaß, ich bin fertig mit der Welt. Und das war ganz, ganz schlimm und ich war auch physisch am Ende. Ich hab mich nicht mehr gut gefühlt, ich habe auch zugenommen, angefangen Scheiße zu fressen. Und also ohne körperliche und auch mentale Gesundheit, wenn man mit sich selber im Reinen ist, wenn man sich nicht ständig nur auf sich selber einprügelt und sich hasst und ach, wie dumm bist du, wieso hast du das gemacht? Ja. Und aber auch körperlich dabei Schmerzen, wird man gar nichts mehr schaffen. Da tritt alles nach hinten. Ohne Gesundheit ist man einfach nur eine Leiche, die rumläuft und irgendwas macht, ohne zu überlegen. Weil es ist schwierig dann alles also gedanklich zusammenzufassen, es ist schwierig dann sich zu konzentrieren, es ist einfach alles, also fast alles unmöglich, wenn man nicht auf sich selber achtet. Und ich denke, deswegen ist für mich auch persönlich Schlüssel Nummer eins zum Erfolg, auf sich selber zu achten. Weil das Problem, was wir heute haben mittlerweile als Solopreneure, ist nicht, sich zu motivieren zu arbeiten, sondern sich zu motivieren aufzuhören und Pausen zu machen. Weil man unter ständigem Druck steht von außen, du musst. Ein Scheiß muss ich. Und ich bin deswegen auch selbstständig geworden, um mir diese Zeit nehmen zu können. Ich erlaube mir mittlerweile auch mittags, weil ich im Homeoffice arbeite, eine Playstation anzuwerfen und mal eine halbe Stunde zu zocken. Weil es mich einfach runterbringt, weil es mich einfach frei macht, gedanklich. Und dann kann ich wieder neu machen. Klar arbeite ich dafür eine halbe Stunde länger, aber es ist mir wert. Weil ich dann nicht mehr untergehe und nicht mehr unter Druck stehe. Und das ist für mich das Wichtigste, glaube ich, persönlich.
Ja. Wunderbar. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer drei Ausrufezeichen dahinter zu machen und sagen, so sieht es aus. Weil ohne die eigene Leistungsfähigkeit ist Business null. Brauchen wir über nichts anderes mal nachdenken. Nicht über Geld, nicht über Freiheit, Punkt, das Ende.
Da so bringt es gar nichts. Also jetzt einfach nur grob übertriebener Beispiel. Man hat Krebs oder sowas. Was willst du da für Business machen, wenn du da halbtot auf dem Bett liegst? Und das Gleiche gilt dann auch für irgendwelche Beschwerden, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen den ganzen Tag. Wenn man Kopfschmerzen hat, versucht sich dazu zu konzentrieren. Und die kommen ja von irgendwo her. Deswegen körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit und dann der Rest.
So sieht es aus. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine offenen Worte. So, ich werde hier drunter nochmal was verlinken. Wir tauschen gleich noch die Buchtipps aus, die du hattest. Mhm. Ich mache nochmal was zum Thema Werte drunter. Ich mache nochmal was zum Thema drunter. Thema Pausen machen, auch das, was du gesagt hast. Mhm. Ganz, ganz wertvolle Tipps, die du mit auf den Weg gegeben hast, für alle, die jetzt da draußen hören. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, gerade über das Thema Ballast abwerfen. Und genau dafür, Achtung, Cliffhanger, gibt es eine Liste. Eine Liste, die du, wie du immer wieder prüfen kannst, dass das, was wir zwei hier gerade im Interview besprochen haben, dass du für dich aussortieren kannst, damit du dein Business nach deinen Regeln gestaltest und dich nicht mit unnützem Zeug zumüllst. Und wie dir diese Liste hilft, immer wieder voranzukommen, was du dafür tun kannst, das erfährst du in der nächsten Episode.
Ich danke dir nochmal für deine Einladung.
Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du tust, mit Kreativ und Frei. Wir werden es hier drunter auch nochmal verlinken. Und wer weiß, mal gucken, wann wir uns mal treffen zum Video oder Fotos herstellen für den Content. Schauen wir mal.
Locker.
Lass es gut gehen.
Danke dir.
Ciao.